Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Liebe Gemeinde, wir haben uns hier versammelt, um wieder einmal den weltlichen Gelüsten der bewegten Bilder zu frönen. Ich begrüße Bruder Meier. Was denn? Was denn?
Den weltlichen Gelüsten der Bilder zu frönen, schön gesagt.
Der bewegten Bilder.
Der bewegten Bilder.
So viel Zeit muss sein.
So viel Zeit muss sein. Lieber Stefan Kuhlmann, Bruder Kuhlmann, danke für diese Grußworte. Willkommen im Studio.
Ja, man kann auch mal anders anfangen, oder?
Natürlich, unbedingt. Das ist ja, beim Radio sagt man ja auch mal kreativ, ne?
Ja, genau.
Kreativen Einstieg machen.
Don't tell it, sell it.
Pride and Passion.
Genau, mit Pride and Passion. Ein bisschen Kotze hochgekommen. Ja, aber so, lasst uns nun beginnen, indem wir auf die letzte Messe, Ausgabe hinweisen. Wer hat gut aufgepasst, ne? Auf Platz 37 unserer fröhlichen Liste der besten Filme aller Zeiten befand sich Ivan Reitmans Kultfilm Ghostbusters, die Geisterjäger. Wir sagen vielen Dank für das viele positive Feedback. Unser Hörer Frank L. aus Braunschweig, Name von der Redaktion unverändert, hat allerdings geschrieben, Ghostbusters in den Top 40 zu finden, hat ihn sehr beunruhigt, hat er geschrieben.
Er hat Angst, was auf eins kommt, oder was?
Was mag da noch für Lächerliches auf uns zukommen? Lieber Frank, frohlocke, denn auch diese Ausgabe wird dir dann auch höchstwahrscheinlich ein schmunzelndes Kopfschütteln entlocken. Ich möchte das kurz mal dann ausführen,
weil das ist doch
schon ziemlich wichtig. Auf Rang 36, den wir nun erreicht haben, krass. Ich habe mal durchgerechnet, also so ein Jahr werden wir noch brauchen. Auf Rang 36 befindet sich nämlich ein Film, der ganz klar unter der Kategorie König oder Königin der Herzen beziehungsweise Geheimfavorit fällt. Mhm. Also ich gebe mal noch ein Beispiel. Viele Star Wars Fans behaupten ja, das Imperium schlägt zurück, das ist der beste Star Wars Film. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist aber die Rückkehr der Jedi-Ritter der wahre Liebling. Weißt du, so, es gibt viele Leute, die sagen, ja, das Imperium schlägt zurück, das ist schon der Beste. Aber am tollsten finde ich eigentlich Rückkehr der Jedi-Ritter.
Richtig.
So, im Prinzip verstanden. Ne? Es ist halt dieses prätentiöse Phänomen, so ein bisschen prätentiös, indem die Menschen behaupten, dies und das wäre ihr Lieblingswerk. Ne? So nach dem Motto so, ja, also das siebte Siegel von dem Bergmann ist mein Lieblingsfilm, aber in Wahrheit ist es Weekend at Bernie's oder irgendwie sowas. Weißt du, halt so, das halt in Wirklichkeit was Leichteres oder sagen wir mal Popcorn-Blockbuster-artiges da viel öfter gesehen wird und es denen eben auch viel besser gefällt.
Deine Worte werden gleich Sinn machen.
Genau. So ist es eben auch heute bei unserer heutigen Platzierung. Also fragt man, hust, hust, seriöse Filmkritiker in Bezug auf diese Science-Fiction-Serie, hört man zumeist sofort die Antwort, ganz klar Teil 2. Ganz klar. Also ging ich bei der Recherche für diese Liste, ne, als ich das also zusammengeschoben habe, habe ich mich dann kurz mal gewundert, warum dieser Film da immer wieder auftaucht. Ich so, was ist denn da los? Moment mal, sagen doch alle mal Teil 2. Ich ging eben davon aus, dass dieser andere Film, Teil 2, und jetzt sage ich mal den Titel, Der Zorn des Khan, und jetzt wissen schon die meisten, was kommt, dass Der Zorn des Khan ja ganz sicher Platz in den Top 100 oder was auch immer das für Listen sind, dass der dabei sein muss. Ich war dann nicht wenig überrascht, muss ich sagen, dass ein anderer Teil aus diesem Universum seinen Weg in die Herzen der Fans und dieser Listen gefasert hat. Für mich persönlich war das eigentlich schon immer der Beste, habe ich auch immer gesagt.
Ich
bin auch sehr oft ausgelacht worden, so, der ist ja so albern und so. Ist der kurzweiligste und es ist tatsächlich der, den ich am meisten gesehen habe. Liest man Kritiken über unseren Platz 36, beginnen die auch meistens gleich, ne? Die Story ist albern, lächerlich geradezu.
Naja.
Aber eben das Feeling, dass dieser Film transportiert, also der Humor, der Geist, der Vorlage, kommt eben auch dem Original der TV-Vorlage am nächsten. Und wenn man dann auch mal auf YouTube so ein bisschen danach stöbert, sind wirklich unzählige Video-Essays, die einem manchmal gut, manchmal besser erklären, warum dieser Teil 4 der Reihe, der Liebling der Fans ist. Das soll jetzt aber wirklich mal als Setup reichen. Bereit? Ja.
Bereit.
Bereit. Jetzt hört man es wahrscheinlich gleich rumoren in den Kopfhörern der Welt. Was ist da los? Auf Platz 36 der besten Filme aller Zeiten befindet sich aus dem Jahre 1986 Regie Mr. Spock himself, Leonard Nimoy.
Ach echt?
Star Trek 4, Zurück in die Gegenwart.
Wie geil.
Wirken lassen.
Na, das finde ich ja jetzt ein Ding.
Faszinierend, ne? Der hat ja aber nicht nur bei dem Regie geführt. Also, die Story. Die Crew der Enterprise befindet sich gerade auf dem Rückweg von Vulkan im letzten Teil, also im dritten, auf der Suche nach Mr. Spock. Da starb ja nicht nur der logikgetriebene Vulkanier, sondern auch die USS Enterprise, die wurde ja zerstört. Und Spock wurde letztendlich wiederbelebt und Captain Kirk und Co. mussten sich am Ende eben mit dieser Tatsache anfreunden, dass sie jetzt erstmal mit einem gekaperten klingonischen Raumschiff der Raubvogelklasse ihre nächste Weltraumreise antreten werden. Und da erreicht sie eben diese Botschaft von der Erde. Eine außerirdische Sonde, ne, dieses zigarrenartige, zylindermäßige, lange Ding, bedroht den Planeten Erde, beziehungsweise gibt unverständliche Signale ab, die kann man nicht dekodieren, man weiß nicht, was das soll. Das sorgt zum einen für verheerende Unwetter und eben auch für katastrophale Zerstörung im Weltall und auf der Erde. Die Crew der Enterprise, beziehungsweise dieses klingonischen Schiffes, findet raus, dass es sich bei dem Signal um Buckelwalgesang handelt. Die Spezies ist aber leider seit dem 20. Jahrhundert ausgestorben, weil die Menschen halt der Meinung waren, ja, kann man ja mal eine Tasse Tee draus machen aus dem Wal.
Oder ein Gläschen Lebertran trinken.
Um das Signal, um darauf antworten zu können, begibt sich also die Crew der Enterprise in ihrem klingonischen Vehikel auf eine Reise durch die Zeit. Star Trek, zurück in die Gegenwart. Wir haben so einen richtig schönen Voice-Over-Trailer gefunden. Es ist herrlich. Ja. Der gibt die richtige Atmo wieder.
Handgedengelt.
Viel Spaß. Star Trek, zurück in die Gegenwart. Auf Platz 36.
Um die Zukunft zu retten, muss man in die Gegenwart zurückkehren.
Spock, Sie sprechen vom Ende jeglichen Lebens auf der Erde.
Wir werden jetzt gleich einen Zeitsprung versuchen.
Mr. Sulu, bringen Sie uns nach Hause.
Sie machten sich auf einen Weg, den Männer aus dem 23. Jahrhundert noch nie gewagt hatten. In eine wilde und verrückte Zeit.
Nach dem Verschmutzungsgrad der Atmosphäre zu urteilen, müssten wir in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts angekommen sein.
Sternzeit 1986.
San Francisco.
Unsere eigene Welt wartet auf Rettung.
Sie haben 24 Stunden Zeit.
Und Landeplatz genau einprägen.
Geht auseinander.
Um ihre Mission zu beenden.
Ihr steht da wie bei einer Parade.
Wir beamen heute Nacht hinein, holen die Photonen und beamen wieder raus.
Seid bitte alle sehr vorsichtig.
Ohne entdeckt zu werden.
Wir haben einen Spion entdeckt.
Hören Sie, wer sind Sie eigentlich?
Es ist nicht leicht, unsere Situation zu verstehen.
Das kann man wohl sagen.
Wir begegnen hier einer primitiven und verrückten Kultur.
Was meint er damit? Nur passend.
Viele Sitten und Gebräuche werden uns komisch vorkommen.
Wir sind bereit zum Ausbeamen.
Die Energie von meinem Transporter ist fast auf Minimum. Ich kann euch nur einzeln hierher beamen.
Sie kommen aus einer anderen Welt?
Nein, ich bin aus Iowa und ich bin im Weltraum beschäftigt. Wir tun hier unsere Arbeit.
Stehen bleiben. Chekhov, können Sie mich hören?
Bleibt stehen!
Ich habe Sie verloren.
Wer sind Sie?
Admiral Kirk!
Ich will mitkommen.
Wir reisen ohne Stopp ins 23. Jahrhundert.
Wir haben volle Energie, Sir. Schutzschirm auf Maximum.
Ganz ruhig.
Halten Sie sich fest, Mädchen.
Schaffen wir Sprunggeschwindigkeit.
Das ist alles, was ich Ihnen geben kann.
Warp 9.
Spock, jetzt.
Zurück in die Gegenwart.
Klasse.
Der Titel Zurück in die Gegenwart, war das vor Zurück in die Zukunft? Weißt du das?
Nee, danach. Danach natürlich.
Okay.
Ja, sehr gut erkannt. Da hat sich natürlich die deutsche Spoke gedacht, so, na komm, Zurück in die Zukunft war so ein Erfolg. Dann machen wir da jetzt mal so ein Zurück in die Gegenwart. Ich meine, im Original heißt er halt The Voyage Home, also die Reise nach Hause. Mhm. Auch cool. Aber ich finde den deutschen Titel, ich finde dem Film angemessen, ist der herrlich albern. So.
Richtig.
Zurück in die Gegenwart. Bababam. Das ist so, klar, man denkt an Zurück in die Zukunft.
Ja, also wie du schon sagst, das ist wirklich einer der sehr unterhaltsamen, lustigen Filme. Da sind so viele gute Gags drin. Einer, der mir bis heute auch im Kopf geblieben ist. Mein Freund hat in den 60er Jahren zu viel LDS genommen.
Das ist witzig, ja, genau.
Das ist total witzig.
Das ist ganz toll, dass du sagst, ja.
Witzigerweise, immer wenn ich jetzt das Kennzeichen hier bei uns im Raum Berlin-Brandenburg sehe, LDS, muss ich an diesen Film denken.
Ja, obwohl da wahrscheinlich auch das eine oder andere LSD genommen wird, da in LDS. Aber das ist witzig, dass du sagst, weil diese Szene zum Beispiel, um schon mal so ein bisschen den Fun Facts mal so ein bisschen vorzugreifen, improvisiert.
Echt?
Von Shatner und Nimoy. Die haben viel rumgesponnen.
Die konnten sich gut leiden, die beiden, ne?
Nee.
Nee. Echt nicht?
Nee, kommen wir später noch dazu. Gut. Aber jetzt ist mir gerade schon mal eingefallen, dass halt eben zum Beispiel dieser Gag, den du so toll findest, improvisiert von den beiden. Weil die halt dann doch, wenn die Kamera lief, rumgesponnen haben. Aber später dazu mehr. Also ich habe ihn damals natürlich im Kino gesehen, ich war 12, perfektes Alter natürlich für diesen Film, und Star Trek haben wir immer schon die Serie geguckt. Ich weiß, dass ich den ersten Star Trek Film als Kind nicht verstanden habe und doof fand, der ist ja auch nicht so gut angekommen. Obwohl der allererste war halt Star Trek, der Film, wo die dann halt dieses riesige Gebilde halt wie hier so ein bisschen auf die Erde zurauscht, und das ist ein riesiges Ding, und in der Mitte finden sie halt die Raumsonde Voyager.
Ah, genau.
Und die hat ja aber eine künstliche Intelligenz entwickelt und so. Und der Film war ja ganz träge und ganz merkwürdig und so und kam ja gar nicht so gut an. Dann kam eben Zorn des Khan, großer Erfolg, toller Film, der ja dann auch wirklich auch hoch gelobt wurde. Dann kam Auf der Suche nach Mr. Spock, eben der Vorgänger hier zu Teil 4. Und die habe ich gar nicht im Kino gesehen. Die habe ich dann später erst gesehen. Aber zurück in die Gegenwart. Dann sind wir ins Kino gerannt und fanden den so toll und haben uns so gefreut als Kinder, weil das eben so amüsant war und so albern und so quatschig und irgendwie. Und dadurch hat er sich halt auch in die Herzen der Menschen gefasert, wie ich vorhin schon so toll gesagt habe. Ich erinnere mich jetzt auch immer daran, dass das einer der ersten Filme war, die ich im Teleclub gesehen habe damals. Weil die Schmidtfoss-Familie damals, ne, unsere Station-Voice, Gerrit Schmidtfoss, ja, und seine Familie, mit denen bin ich ja aufgewachsen und viel abgehangen. Und der Vater Jürgen hatte als erstes einen Videorekorder und weiß ich was alles. Und sie waren ja immer sehr filmaffin. Und die hatten einen Teleclub. Was ist Teleclub, fragen sich jetzt die meisten.
Ich kann auch nicht folgen.
Was Teleclub. Wurde aus Teleclub? Premiere.
Ach so, das war ein Vorgänger von...
Das war Premiere davor.
Ach, da wurden aber noch die DVDs hin und her geschickt, richtig?
Nein. Teleclub war schon quasi Stream. Also es waren Fernsehsender, die du... das war Pay-TV. Das waren Fernsehsender, die du abonnieren konntest. Und die haben halt, in Anführungszeichen, die neuesten Filme gezeigt. Die hatten halt ein kürzeres Zeitfenster als Videotheken. Das hieß, ein Film kam zuerst im Teleclub und dann halt irgendwie einen Monat später oder sowas dann halt in die Videotheken. Und das war natürlich der absolute Wahnsinn.
Ja.
Da gab es ja übrigens noch keinen Zweikanalton. Das hieß, Filme, die wurden auf Deutsch gezeigt. Zack, bumm, peng. Das ist halt nicht irgendwie, kannst du nicht 20 Sprachen auswählen oder sowas. Und das hieß Teleclub. Daraus wurde Premiere, aus Premiere wurde Sky.
Ist ja ein Ding.
Da ist ein Ding.
Das war Kirch damals noch.
Genau. Die Evolution von damals. Und die hatten Teleclub. Und da lief der halt. Und da haben wir den natürlich an den Wochenenden, als es aktuell war, der lief die ganze Zeit. Und dann haben wir den auch mal mitgeschnitten mit dem Videorekorder. Und da weiß ich noch, dass in einer Szene, wenn die in San Francisco, Spoiler für die, die den Film noch nicht kennen, in San Francisco dann in der Vergangenheit landen, beziehungsweise auf die Erde zufliegen, da hatte Teleclub damals einen Bildausfall. Der Ton lief weiter, aber das Bild war schwarz. Und jetzt noch, bis zum heutigen Tag, jedes Mal, wenn ich den Film sehe, denke ich, da war ja nie was zu sehen. Eigentlich ist doch schwarz, man sieht doch gar nicht die Skyline von San Francisco da in dem Moment. Weil
das dein Original sozusagen war.
Ja, genau. Und weil das die Version war, die wir dann am meisten geguckt haben auf VHS.
Cool.
Immer wieder rauf und runter. Also für meine Begriffe ist es ganz klar, da passieren ja krasse Sachen, ne? Also, was heißt krass? Also, die Erde droht zerstört zu werden, aber eben halt im Star Trek-Universum, ne? Also, ist ja des Öfteren so. Aber es ist für mich ganz klar ein Feel-Good-Film.
Ja.
Das ist so, der ist wie eine filmgewordene Hühnersuppe. Und ich meine das aber halt positiv, ne? Das ist halt so ein Ding, wenn es dir richtig beschissen geht und so, du sitzt auf der Couch, hast vielleicht noch einen Kater und weißt nicht, mit dem Leben anzufangen und denkst so, ich will nie wieder was trinken, ich hasse mein Leben. Oh, guck mal, Star Trek zurück in die Gegenwart läuft.
Ja,
und dann
das stimmt.
Guckt man sich den an und da gibt einem so ein warmes, wohliges Gefühl. Du weißt, wie es ausgeht, du kennst die Gags, du kannst es mitsprechen.
Genau.
Macht Spaß, es ist quasi so ein bisschen... Warte mal, was habe ich gerade vorher gesagt? Filmgewordene Hühnersuppe. Ich würde sogar jetzt so weit gehen und sagen, das ist quasi das Dirty Dancing der Science-Fiction-Filme.
auch schön
weißt,
gesagt.
Weißt du, was ich meine?
Absolut. So, also sie ist ja diese Forscherin, da hat mit den Wahlen zu tun und sie kommt denen dann auf die Spur so langsam.
Genau.
Und die verraten sich auch immer mehr, weil sie halt total seltsam aus der Zukunft sind. Und dann gehen sie zum Italiener und also
irgendwann sagt dann Kirk halt Scheiße, damit die uns helfen kann, diese Forscherin aus diesem Ozeanium da sozusagen, muss ich dir jetzt erzählen, was los ist. Also wir kommen aus der Zukunft, wir arbeiten im Weltraum und wir müssen die beiden Buckelwale hier abholen.
Genau.
Damit die in der Zukunft eben mit diesem außerirdischen Wesen kommunizieren können. Und es ist auch so witzig, weil klar ist viel davon, dass sie sagt, ihr spinnt doch, stimmt doch gar nicht, ne? Aber dann geht sie auch relativ schnell, dass sie einfach bei ist.
Genau.
Ich will mitkommen, ich will in die Zukunft, bla bla, ich bin immer dabei.
Na, sie ist halt Forscherin, ne? Das passt irgendwie so in ihren Kram rein. Sie liebt diese Wale, die würde sie ja dann auch begleiten, wenn sie mit in die Zukunft geht. Und
ich fand die Rolle ja auch toll und ich habe eigentlich auch fest damit gerechnet, dass sie dann im nächsten Film dabei ist.
Ja, als Crewmitglied, ne?
Ja, genau, aber die wurde dann ganz schnell beiseite gepackt. Und,
weil sie war auch eine gute Schauspielerin.
Gute Schauspielerin auch, so, aber die hatten dann einfach keinen Bock mehr drauf. Dann in Teil 5 war sie dann schon... Hat sie dann schon keine Rolle
mehr. Ja, wahrscheinlich, weil diese Figuren ja auch so stehen, ne? Scotty, Pille, Sulu, Spock.
Genau.
Kirk.
Sag's ruhig, Uhura.
Uhura, genau. Also.
Das ja, sind einfach Charaktere, die man liebt, ne?
Genau, also, und da brauchst du noch mehr wahrscheinlich.
Die ganzen Eigenarten und sowas. Aber ich fand die gut, also hätte der Film weitergehen können. Apropos weiter. Ich würde sagen, wir springen direkt auch in die Fun Facts, weil da gibt's natürlich ein paar. Ich habe mir ein paar schöne rausgesucht und wir fangen. Ja, immer gerne bei der Wurzel an sozusagen, ne? Wie ist der Film entstanden? Wie ist der entstanden? Also die Serie war ja da und dann mussten halt immer neue Filme kommen. Originaltitel des Films war Star Trek 4, das Abenteuer geht weiter. Wo du denkst so,
super.
Okay. Aber das liegt daran, dass am Ende von Teil 3 steht ja, ne, Spock ist ja wieder da und sowas, ne? Die Enterprise ist zerstört und sowas und die müssen dann nach Hause, um halt zu sehen, dass sie jetzt alle verurteilt werden, weil die haben ja in Teil 3 die Enterprise geklaut, weil sie Spock retten und bla 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 bla. Und da steht am Ende von Teil 3 steht, das Abenteuer geht weiter. Und Leonard Nimoy und das Team, ne, Harv Bennett, der Produzent, dachten halt so, das ist doch witzig, dann nennen wir den nächsten Film auch einfach,
ja, okay,
das Abenteuer geht weiter. Dann haben sie es natürlich geändert, ne, und haben halt diesen anderen Titel gehabt. Die Drehbuchschreiber haben eben was Tolles gemacht bei den Star Trek-Filmen für eine Weile, dass die halt dafür gesorgt haben, dass, also, wie schon gesagt, dem eher enttäuschenden ersten Teil dann eine lange, kontinuierliche Geschichte erzählt wird. Dass halt wirklich Teil 2 direkt in Teil 3 spielt. Teil 3 direkt in Teil 4 spielt. Dann
irgendwann hat sich's aufgelöst.
Irgendwann
ne?
wurde das halt mehr so, dass es Standalone-Filme sind und dass man die halt auch einfach so gucken kann. Das Ding ist aber auch, muss man ja auch sagen, dass auch Teil 4 schon funktioniert, ohne Teil 3 gesehen zu haben, weil die machen ja so ein richtig geiles, was bisher geschah am Anfang von Teil 4. Da wird zusammengefasst, die wichtigsten Szenen aus Teil 3 werden gezeigt.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, doch, ist am Anfang so. Da sagt jetzt keiner, bisher bei Lost. aber es wird halt gezeigt, ne, so was halt war, so ein Zusammenschnitt, war quasi wie so ein Trailer eigentlich, so ein bisschen vom dritten Teil. Und dann sitzt du halt da, denkst du, okay, alles klar, jetzt weiß ich, warum die jetzt in diesem Bird of Prey fliegen und die Enterprise ist weg und warum der Spock so komisch ist, weil weiß der vielleicht auch noch, ne? Der Geist,
der tot irgendwie.
Ja, genau, der ist tot und der Geist von ihm landet ja in Pille.
Ach so.
Weißt du nicht mehr?
Das weiß ich nicht
mehr. Ja, der Geist von ihm landet in
Pille. Ich habe noch das Bild, wie er so mit so einer Mütze so geradeaus geht und wie so ferngesteuert wird.
Ja, mit einer Mütze. Aber das ist halt das Ding. Und er ist ja noch ein bisschen merkwürdig und er lernt ja in Teil 4 auch immer mehr nochmal so, wie war er eigentlich drauf und Kirk muss ihn ja auch immer wieder dran erinnern. Mensch, wir waren schon längst auf dem Level, da waren wir eigentlich Kumpel und weiß ich was alles und so. Und Leute, die nicht wissen oder die Teil 3 nicht gesehen haben, denken halt so, warum ist denn so komisch drauf? Hat er zu viel LDS genommen?
Jetzt sagen wir mal das mit dem Kumpel, das will ich jetzt wissen. Weil ich meinte, die sind bestimmt befreundet oder können sich gut leiden, dann meintest du nee.
Nee, willst du jetzt?
Weil es jetzt gerade passt.
Hab ich später eingebaut. Nee, das Ding ist halt, William Shatner galt und gilt als eine wahnsinnige Diva. Sehr zickig und schwierig zu arbeiten und sowas, bla bla. Aber das ist halt so, halt irgendwie auch. Ich glaube, er kokettiert auch viel damit. Es ist halt so sein Ruf, dass er sehr, sehr schwierig ist. Und er und Leonard Nimoy, die haben sich ständig gefetzt. Die haben sich ständig in den Flicken gehabt. Das war so eine Hassliebe. Ne? Also dass die zusammengearbeitet haben, war halt einfach, weil die Serie so populär war und es so gut lief und es waren so gute Charaktere. Der Shatner hat den Kirk ja eigentlich auch gerne gespielt, hat aber auch immer wieder gesagt, ich hab keinen Bock mehr. Okay. Der hat auch bei Teil 4 gesagt, ich hab keinen Bock mehr. Und die haben gesagt, Mann, aber wir haben jetzt schon den ganzen Drehplan, was soll die Scheiße jetzt, was sollen wir jetzt machen?
Also so der klassische Narzisst, der Shatner.
Genau. Und dann hat er gesagt, ich mache den vierten Teil nur, wenn ich beim fünften Teil Regie führen darf.
Ach echt? Mhm. Und hat er dann Regie geführt?
Hat er dann auch.
Oh, aber hier und ist der fünfte.
Der fünfte Teil war ja leider eher Kacke. Muss man einfach sagen. Was war das nochmal? Am Rande des Universums.
Ah, okay.
Er hat gesagt, ich mach das nicht. Dann haben sie gesagt, bitte. Dann hat er gesagt, ja, nur wenn ich Teil 5 inszenieren darf.
Der Shatner, der ist doch auch mal angeklagt worden, seine Frau umgebracht zu haben, ne? Wo man bis heute nicht weiß, ob er es gemacht hat oder nicht.
Shatner?
Ja, ich glaube schon.
Habe ich gerade gar nicht auf der Pfanne.
Doch, das war auch ein ziemlich wildes Ding, ja.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
Muss ich nochmal für die nächste Folge.
Habe ich wahrscheinlich verdrängt. Aber es ist halt wirklich so, dass sobald die Kameras liefen, waren die absoluten Profis und haben während der Arbeit, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, während des Drehens, wenn ne, Kamera läuft, low action, haben die Spaß gehabt und haben gut zusammengearbeitet und haben improvisiert wie Sau.
Cool.
Was du ja von gesagt hast, ja, mit diesen Gags und sowas. Ja, er war bei den Blumenkindern, er hat zu viel LDS genommen und so ganze Scheiße. Und auch mit diesem, sie sagt, ja, ich gehe mit euch essen, Jungs, mögt ihr Italienisch? Und Spock sagt, nein. Was improvisiert war, ne? Ja, okay. Weil eigentlich nur Shatner was sagen sollte. Und Spock sagt, nein. Und Shatner sagt, ja, doch, ja, nee, er ist ein bisschen verwirrt. Und also improvisiert.
Oder im Bus, was meint er mit passend?
Ja, genau. Also
so, überall so Kleinigkeiten.
Was meint er mit passend? Diese Dinge, und das hat halt wirklich wahnsinnig gut funktioniert. Deswegen haben die noch viele Jahre gedreht, weil der Nimoy ihm immer wieder sagen konnte, Mensch, Shatner, du Geige, ich weiß, du hast deine Probleme und all sowas, aber wir haben hier ein tolles Produkt. Und deswegen konnte er ihn immer wieder dazu überreden. Und in diesem Fall halt, nee, mach ich nicht Teil 4, nur wenn ich Teil 5 drehen darf. Na gut. Produzent Harv Bennett und Regisseur Leonard Nimoy hatten schon vor der Premiere des dritten Teils übrigens mit der Produktion von Nummer 4 angefangen. Das gab immer so dieses Gerücht, dass Star Trek Filme einfach so, der eine ist abgedreht, dann überlegen sie, was sie als nächstes machen und haben eigentlich gar keine Ahnung, aber da war das wirklich so, dass sie da schon mit der Pre-Production losgelegt haben. Mhm. Und sie waren sich einig, also Nimoy und Bennett, der Produzent, es sollte in Teil 4 auf jeden Fall um Zeitreise gehen. Das wollten sie auf jeden Fall drin haben. Hat vielleicht auch mit Zurück in die Zukunft zu tun, ne, weil es irgendwie populär war. Man muss aber auch sagen, es gab ja auch immer wieder Star Trek-Folgen, ne, wenn die irgendwie plötzlich waren sie in Rom oder irgendwie, oder glaube ich auch mal im Western und so. Das war ja dann damals bei der Produktion der Serie auch so, dass irgendwie einer so die Set-Tür aufgemacht hat vom Studio, so, was dreht ihr da drüben? Ja, eine Folge Bonanza. Ja, lasst mal die Sets stehen, wir schreiben mal kurz ein Drehbuch hier, wie unsere Star Trek-Leute da irgendwie hinbeamen können.
Ja, und das Holodeck kam ja erst sehr viel später, ne?
Ja, genau. Also Zeitreise sollte auf jeden Fall gehen und es sollte diesmal nach Khan und so weiter, nach dem bösen Klingonen auch im dritten Teil, keinen finsteren Oberbösewicht geben, keine unnötige Gewalt. Also sie wollten den halt schon wirklich familienfreundlich machen. Sie wollten mehr Humor und mehr Herz. Und Nimoy und Bennett, die haben das auch auf den Punkt gebracht. Die haben gesagt, we want to make a nice movie. Mhm. Und zwar nice nicht im Sinne von hier nett scheiße, sondern halt eben freundlich. Das ist halt, wie ich gesagt habe, halt ein Feel-Good-Blockbuster wird.
Ist ihnen gelungen.
Gene Roddenberry, der Erfinder von Star Trek, ne, der war auch begeistert von der Zeitreise-Idee. Da hat er ja noch gelebt zu dem Zeitpunkt. Der hat dann vorgeschlagen, ich habe da vor ein paar Jahren schon mal eine Star Trek-Folge entwickelt, die haben wir nie gemacht, dass Kirk und Co. in die 60er Jahre reisen und da Abenteuer erleben, und zwar auch direkt während des Attentats auf JFK, also auf John F. Kennedy. An sich ja interessant und fanden sie auch eigentlich gut und so, wäre witzig gewesen, das passte aber eben nicht zu diesem freundlichen Ansatz, ne, diesem gewaltlosen Konzept. Da haben sie gesagt, ja, nee, können wir nicht machen. Und Leonard Nimoy hatte dann die Idee, Mensch, wie wär's mit dem Keystone-Species-Konzept? What? Was ist das denn? Der Film sollte auf diesem sogenannten Keystone-Species-Konzept basieren. Das bedeutet, das hat sich der Autor Edward O. Wilson ausgedacht und es besagt, als Schlüsselart, also Keystone, Schlüsselart-Spezies, Keystone-Species, wird in der Ökologie eine Art bezeichnet, die im Vergleich zu ihrer geringen Häufigkeit einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf die Artenvielfalt einer Lebensgemeinschaft ausübt. Eine Schlüsselart ist eine Art, die zur Definition eines Ökosystems beiträgt.
Die Wale.
Zusammengepackt auf, gibt zwar nicht mehr so viele Wale oder beziehungsweise sind ausgestorben, Pech gehabt, weil jetzt geht die Welt unter, weil ihr die Wale ausgerottet habt. So, ne? Also.
Ja, die Idee ist gut, finde ich. Obwohl ja viele sagen, das wäre zu plump, ne? Aber da muss erstmal drauf kommen.
Deswegen ist es, gab noch so ein paar Abzweigungen auf dem Weg dahin, denn der Produzent Harv Bennett, der hat vorgeschlagen, auch aus Kostengründen, weil er meinte halt, naja, wie können wir das am besten lösen? Irgendwie so, welche Tierart sollen das sein? Hat der gesagt, wir nehmen den sogenannten Schneckenhalsvogel. Der heißt Schneckenhalsvogel, ist aber ein Fisch.
Okay.
Das ist eine Fischart. Der Gag sollte eben sein, winziger Fisch. Das ist wirklich ein ganz, ganz klassischer, also schon zu sehen, aber ist jetzt kein Stichling oder sowas. Ne? Aber er meint halt, das ist so ein seltener Fisch. Schneckenhalsvogel, so ein bescheuerter Name. Winziger Fisch, apokalyptische Auswirkungen. Ne? Und das,
ja, okay.
Ja, toller Gag, aber Nimoy hat eben gesagt, nö, Buckelwale ist besser.
Richtig, weil ich meine, die muss ja auch ins Raumschiff reinkriegen und damit beschleunigen und wieder zurück in die Gegenwart kommen.
Genau, also er meinte halt, Buckelwale ist besser, weil er halt diese beeindruckende auf der Leinwand ganz klar, das ist halt einfach viel eindrucksvoller. Um dem Film noch einen Überraschungsstar beizusteuern, hatte jemand aus dem Produzententeam eine wahnsinnig gute Idee, und zwar Produzentenlegende Jeffrey Katzenberg, der halt mit Spielberg zusammengearbeitet hat und dann auch später Chef von Disney wurde, dann seine eigene Animationsfirma DreamWorks und sowas gegründet hat. Und der hatte die Idee, einen damaligen absoluten Megastar, der halt gerade wirklich einen Erfolg nach dem anderen gemacht hat, einen Megastar und einen eingeschworenen Star Trek-Fan.
Wer ist es denn? Zu
verpflichten. Nee, warte, du kannst ja nicht drauf kommen, weil Spoiler-Alarm, der ist nicht im Film.
Ach so.
Egal, weil die Geschichte ist ganz witzig. So, das war ein Star Trek-Fan, wärst du nicht drauf gekommen. Was, der ist Star Trek-Fan? Okay, interessant. Den wollten sie haben als Gaststar, als Englischprofessor an der Universität, und der ist halt so ein Ufologe, also der glaubt an UFOs. Name des Gaststars?
Jetzt sag schon.
Eddie Murphy.
Nein.
Ja, Eddie Murphy. Die haben sich gedacht, Mensch, hier Murphy. Beverly Hills Cop und so, los, komm, lass uns doch mal Eddie Murphy, das ist ein Megastar.
Den
und so.
Jetzt wirklich nicht als Star Trek-Fan verortet.
Der muss mitmachen, der soll da dabei sein. Es gab eben auch so eine Sonderdrehbuchfassung. Da sollte dann dieses Klingonische, die Bird of Prey sollte dann halt ihre Tarnvorrichtung, ne, können die an- und ausschalten. Mhm. Und die sollte die ausschalten über dem Footballstadion während des Super Bowls. Sollte das Raumschiff dann plötzlich über diesem Stadion auftauchen und dass die Leute halt sagen, ach, das gehört zur Show, und dass eben alle.
Aber gibt's die Szene nicht?
Na, so eine ähnliche Szene gibt's ja dann, ja, halt, ne, genau. dass die Leute das sehen. Aber die Leute sollten halt alle denken, das gehört zur Show. Aha. Ist ja witzig, was sich alle für die Halftime-Show einfallen lassen. Mhm. Und eben Eddie Murphy sollte der Einzige im Stadion sein, der sagt, da sind Außerirdische, weißt du, uns auf seine Art und Weise eben das machen. Ne?
Und warum ist es nicht dazu gekommen? Ja, keine Zeit gehabt?
Weil oder? Irgendwann in den vielen Vorproduktionssitzungen hat dann mal jemand gesagt, Leute, unser Film ist albern genug. Wenn wir jetzt auch noch
Hey Mann, Eddie Murphy dazu holen.
Also nichts gegen Eddie Murphy, aber irgendwann muss halt auch mal Schluss sein, okay. Und wir haben doch unsere Stars und so, das ist Quatsch, das brauchen wir nicht. Und anschließend hat man sich dann halt irgendwann wirklich komplett gegen die Idee von so einem besonderen Stargast entschieden. Kirk-Darsteller William Shatner und Eddie Murphy, die sind wohl ganz gut klargekommen und die haben sich wohl auch schon während dieser Pre-Produktionsphase dann halt versprochen, eines Tages würden sie mal einen Film zusammen machen, und dann hat es noch irgendwie ungefähr 16 Jahre gedauert bis 2002. Da haben sie dann den Film Showtime zusammen gemacht, beziehungsweise zusammen gearbeitet. Aha. Die Buckelwale, weißt du noch, wie die heißen?
Nee.
George und Gracie.
Gracie, genau. George und Gracie.
In der ersten Drehbuchfassung hießen die zwei Buckelwale wie? Versuchen wir zu raten. Geht um die Rettung der Menschheit, also ne, die Welt.
Achso, Adam und Eva.
Genau, siehst du, es ist so plump, es ist so offensichtlich. In der ersten Drehbuchfassung waren es Adam und Evi.
Okay.
Und da haben aber zu viele aus dem Team halt mit den Augen gerollt und haben gesagt, so Leute, wir müssen die Namen von den Walen ändern. Das ist einfach Adam und Eva. Also wieder mal dieses Ding, irgendwann ist es mal gut. Mhm. Und da ist dann George und Gracie draus geworden. Film ist nicht nur an Originalschauplätzen draußen gedreht worden in San Francisco. Ne, das war halt das Gute daran, deswegen konnten sie, Achtung, ist wichtig, später, konnten sie Geld sparen, ne, weil sie gesagt haben, so bevor wir hier irgendwelche krassen Sets bauen, klar, die Raumschiffe und so weiter müssen wir machen und was in der Zukunft spielt, aber ansonsten, der Hauptteil des Films, da ziehen wir einfach los mit der Kamera und drehen einfach hier und dort.
Ich denke mal, für einen Science-Fiction-Film war der wahrscheinlich günstiger, weil eben so viel in der Gegenwart gedreht werden konnte.
Sehr
ne?
gut aufgepasst.
Einfach ein paar Klamotten anziehen und fertig ist der Lack.
Machen Sie sich Notizen für Ihre Raterei nachher, wenn es ums Budget geht und so weiter. Also Originalschauplätze draußen gedreht, einfach auf der Straße halt, da mal abgesperrt und losgelegt. Die haben auch viele der Innenaufnahmen tatsächlich in einem echten Großaquarium haben sie gemacht. Mhm. Also das ist echt, wo sie es gedreht haben, das ist kein Set. Das ist das berühmte Monterey Bay Aquarium. Die haben in diesem echten Antikladen gedreht. Das war auch kein Set, ne? Das war halt einfach Antikladen. Haben gesagt, hier, der sieht gut aus, da gehen wir rein. Den gucken wir uns an, wenn der hier seine Uhr verkauft und sowas. Ne? Kennst du ja noch die Szene genau. So, hey, das war ein Geschenk von Spock zu ihrem Sohn so Geburtstag. Und dann sagt er, ja, kann es ja wieder werden. Nee, von McCoy, genau. Ja. Spock sagt zu ihm, das war doch ein Geschenk von Mr. McCoy, von Dr. McCoy zu ihrem Sohn so vielen Geburtstag. Na, kann es ja wieder werden. Was halt auch keinen Sinn ja, ergibt, ja, ja, weil er natürlich die ganze Zeit, egal.
Und das Kriegsschiff wird da auch wahrscheinlich rumgelegen haben.
Genau, das ist das Ding. Also die spielt ja auf der USS Enterprise, auf diesem Flugzeugträger.
Ach so, das ist die Enterprise.
Das ist tatsächlich die Enterprise. Es sagt ja auch Chekhov dann einmal, wenn er sagt, und Captain, es ist die Enterprise. Ne? Und das ist halt dieses Ding. Da ist es so, dass sie halt die Außenaufnahmen, also wenn man das sieht, einmal ist es die Enterprise, die haben nur keine Drehgenehmigung gekriegt für innen bekommen auf dem Schiff.
Ja.
Haben aber auf einem echten Flugzeugträger gedreht, weil die Navy gesagt hat, ja okay, die Enterprise könnt ihr nicht kriegen, aber wir geben euch ein anderes Schiff. Und zwar war das die USS Ranger, auch ein Flugzeugträger. Und haben auf dem Flugzeugträger, und es gibt wohl irgendwie, ich hab's nicht entdecken können, es gibt wohl eine Szene, da sieht man halt auch, wie die haben mit Original Seeleuten gedreht. Das sind Navy-Leute, mit denen sie gedreht haben. Und man sieht wohl auch jemand, der mit einer Rangers-Mütze rumläuft, was nicht abgesprochen war. Der hat die aber aufgesetzt, weil er wollte,
dass die Ranger da zu sehen ist.
Und ich müsste nochmal nachgucken, ob man das tatsächlich sieht. Wäre auch ein netter Gag eigentlich.
Ja, wäre jetzt auch ein netter Gag für alle, die sich den Film nochmal angucken, auf zu achten nachher, genau, wenn die Szene kommt.
Also Innenaufnahmen auf jeden Fall auch in einem echten Flugzeugträger. Es gibt in diesem Film diese Traumreisesequenz, wenn die Zeitreise machen. Dann kann sich daran erinnern, dann wabert es so und dann siehst du halt irgendwie die Gesichter von denen, die sich verändern.
Ja, genau.
So einen angedeuteten Wal. Die ist designt worden, wie auch andere Locations im Film, so die in der Zukunft spielen, von keinem geringeren als Star Wars-Legende Ralph McQuarrie. Star Wars-Typ, der rangeholt wurde und gesagt hat, die gesagt haben, hey, kannst du ein bisschen helfen, das Design.
Star Trek helfen, ne?
Und da hat der Star Wars-Mensch, das ist dieser Typ, der diese ganz berühmten Zeichnungen gemacht hat, auch von C-3PO.
Ach, diese die George Bleistift-Zeichnung. Genau.
Auch mit Farben halt, die George Lucas benutzt hat, um halt 20th Century Fox damals zu überzeugen, so wird der Film aussehen und das, wo die gesagt haben, okay, cool, und los. Der Typ hat das gemacht, also wirklich der Mann, der eben George Lucas den Look verschafft hat für seine Weltraumsaga, sage ich jetzt mal. Die Traumsequenz gehört außerdem mit zu den ersten Kinosequenzen, die dieses neuartige Computer-Generated Imaging Morphing benutzt hat. Ne? Also diese Technik, wo halt ein Gesicht sich in ein anderes Gesicht verformt und so, da waren die absolute Pioniere. Und ich glaube, dass auch
Michael Jackson hat das in seinem Video als erster wahrscheinlich gemacht.
Nein, Black or White meinst du, ne? Wo die Leute, weiterentwickelt. Also dieses Morphing war hier bei Star Trek, die waren weit davor. Das war, Jackson kam erst in den 90ern.
Der Song ist älter, du hast recht, ja genau.
Jünger,
genau.
Konzentration. Tatsächlich glaube ich in Zorn des Khan, wenn dieser Planet, den sie entwickeln wollen, dieses Genesis-Projekt, ne, wo die mit so einer Waffe halt einen Planeten quasi neu formen können und so und da neues Leben entsteht, aber alles andere alte Leben wird vernichtet, deswegen war das ja eher eine ungünstige Idee.
Nicht so nett.
Dass diese Dinger sind, glaube ich, die ersten computergenerierten Kompletteffekte, die ILM zusammen mit Apple und Steve Jobs und seinen Leuten gemacht hat. Zu denen kommen wir gleich nochmal. Und eben dieses Morphing ist halt auch damals wirklich bahnbrechend gewesen. Wirklich Jahre später war es ja dann nicht mehr wegzudenken in der Special Effects Welt. Ne? So, apropos Special Effects. Nach dem Start des Films, um da bitte kurz mal nach vorne zu springen, haben die unzählige Beschwerdebriefe gekriegt bei Paramount Pictures.
Warum?
Von Aktivisten. Warum? Versuch mal zu raten, warum. Hat mit den Special Effects zu tun.
Ja,
auf witzige Weise mit den Special Effects zu tun, aber die haben sich beschwert, die Leute. Haben gesagt, das geht doch nicht. Was habt ihr denn da gemacht? Das
ist die
doch,
Wale, was haben sie genau, falsch gemacht?
Das ist doch Tierquälerei, haben die gesagt. Wie könnt ihr denn so viele intensive Szenen, Actionsequenzen mit diesen armen Tieren drehen, auf denen rumtanzen und rumspielen und was ich was alles machen? Die Leute haben zuhauf in Amerika gedacht, dass das in den Nahaufnahmen und in vielen anderen Aufnahmen, dass das echte Wale sind. Da war kein einziger echter Wal dabei.
Krass.
Es gibt so ein paar, wenn die so durchs Meer springen und man die von Weitem sieht und sowas, dann sind mal echte Aufnahmen dabei, aber zu 98% die im Film gezeigten Wale sind halt Special Effects, das sind animatronische Viecher halt, die so gut gemacht sind. Die waren ja auch gut, aber ich persönlich habe da nie gesessen, auch nicht als Kind und drüber nachgedacht überhaupt, ob die jetzt echt sind oder nicht, weil mich hat viel mehr die Story interessiert und ich wollte wissen, was los ist. Also ich habe da auch Jahre später. Doch,
also ich bin schon davon ausgegangen, dass sie die im Meer gefilmt haben.
Echt?
Nö,
nein.
Krass.
Nee, alles Puppen.
Puppen,
Handpuppen, weißt du, wie so eine Uta, so eine Handpuppe. Nein. Also sind animatronische Puppen gewesen und halt auch richtig gut gemacht für die Zeit und sowas. Und die Leute haben gedacht, nein, da schreibe ich einen Brief an Paramount Pictures, das ist Tierquälerei, wir verklagen euch bis in die Steinzeit. Eine der beliebtesten Szenen im Film ist die in der Spock und Kirk im Bus fahren, haben wir schon drüber gesprochen, ne? Und da sitzt ein nerviger Punker denen gegenüber, genau. Und hört da laut Musik. Spock wendet ja dann, um das mal kurz zu erklären, weil wir hören es gleich, haha. Spock wendet ja dann seinen Griff an, ne? Der Typ fällt um mit dem Kopf auf seinen Ghetto-Blaster, wo diese Punkrock-Musik läuft. Und die Leute klatschen halt und freuen sich. Und danach unterhalten sich halt Spock und Kirk noch weiter über wie man so redet und so weiter und wie die Leute so drauf sind. So tolle Szene, hören wir uns gleich an. Dieser Punker ist Kirk Thatcher, einer der Produzenten des Teams.
Echt?
Einer der Produzenten des Films, der übrigens dann auch, jetzt kommt's wieder, Star Wars-Verbindung, der im Creature Effects, also die so die Monster und sowas gebaut haben, von Die Rückkehr der Jedi-Ritter mitgearbeitet hat, also bei Star Wars auch mitgemacht hat. Und der ist später zu Jim Henson Productions gegangen. Puppen und ist da Regisseur geworden. Denselben Punker hat dann dieser Kirk Thatcher nochmal Jahre später, in diesem Jahrtausend, im MCU gespielt, also im Marvel Cinematic Universe. Echt? Bei Spider-Man Homecoming.
Ist ja lustig.
Denselben Punker, Ghetto-Blaster auf den Schultern, der da durch den Bus läuft. Und jetzt gibt's natürlich halt so diese lustige Theorie und irgendwie einer aus der Star Trek-Familie hat auch mal in so einem Interview lustigerweise gesagt, hat gesagt, ja, Star Trek und Marvel ist im selben Universum. Fand ich stark. Ja. Da war das natürlich eher ein Gag, dass er den gespielt hat. Hier ist die Szene. Sitzen okay. Im Bus, ne? Der Typ hört seine Musik und das ist ein Produzent des Films, der danach noch eine steile Karriere gemacht hat. Krass. Wir hören rein.
Würden Sie bitte mit dem Krach aufhören?
Entschuldigen Sie bitte, würden Sie mit dem verdammten Krach aufhören?
Jetzt macht er seinen Spockgriff. Zack. Schläft er.
Admiral, darf ich Sie etwas fragen?
Spock, sagen Sie doch nicht Admiral. Früher haben Sie Jim gesagt. Erinnern Sie sich nicht? Was wollten Sie fragen?
Ihre Ausdrucksweise hat sich verändert, seit wir in dieser Stadt sind. Sie ist jetzt durchdrungen von, wie soll ich sagen, vielen farbigen Metaphern. Zum Beispiel, Sie blöder Arsch und so weiter.
Das finden Sie vulgär, ne?
Ja.
Also sprechen die Leute in dieser Zeit.
Sie blöder Arsch.
Sie blöder Arsch.
Sie blöder Arsch zum Beispiel. Tolle Szene, und da ist eben auch viel improvisiert gewesen. Ne? Ich meine, das ist doch das Ding. Du hast ja auch gedacht, und ich habe das ja auch erst Jahre später rausbekommen, als ich so in der Filmwelt war, dass die sich nie leiden konnten und dass der Shatner halt eine Zicke war oder ist. Krass. Weißt du so? Und das haben die aber nie halt durchblicken Profis, lassen. Ne? Genau, absolute Profis und eben auch in dieser Szene halt auch improvisierte Sachen halt dabei, ne? Dass sie gesagt haben, naja, so funktioniert es besser, klar, Drehbuch, wir müssen an dem Punkt anfangen und an dem Punkt enden, aber lass uns mal zwischendurch ein bisschen rumspinnen.
Man adaptiert ihre gespielte Freundschaft, Spock und Kirk, dann auch ins echte Leben. Ne? Dass man denkt, die beiden sind Buddies und kommen gut miteinander aus.
Genau, so gut haben die das gemacht. Ein Jahr nachdem der Film gestartet war, wurde übrigens dann das Team in die Ukraine eingeladen. Damals ja noch eher russisch gewesen. Ne? So, da wurde der Film auf einer Konferenz gegen Walfang gezeigt. In der Ukraine. Leonard Nimoys Familie kommt übrigens aus der Ukraine.
Ah.
Das war der allererste Star Trek-Film, der auf, in Anführungszeichen, russischem Boden, beziehungsweise eben ukrainischem Boden gezeigt wurde und wurde dort auch ein Riesenerfolg. Und das war dann halt eben auch für das Team, halt, da haben sie sich sehr gefreut, waren sehr selig. Das war halt auch ein Beweis für diese universelle Nettigkeit des Films, ne? Weil halt der Harve Bennett und der Leonard Nimoy auch gedacht haben, so, ja, wir fliegen dahin zu dieser Konferenz, wir präsentieren den Film, aber kommen die da klar mit unserem Humor? Finden die das gut? Finden die, weiß ich nicht, können die damit was anfangen? Und es war halt, also da haben sie Standing Ovations bekommen, eben weil es so schön ist und denen so einen Spaß gemacht hat. Und da wurde der halt auch in den Kinos da gezeigt. Und danach übrigens dann auch alle Star Trek-Filme.
Unverfänglich Science-Fiction-Filme. Genau, dieser genau. Art, damit, ne? Also mit dem politischen System.
Wo ich dann halt
System.
Nicht weiß, ob das Unentdeckte Land, ob das dann so gut ankam, weil der ja dann später, ich glaube, das war der 6., glaube ich, ne? Der ja dann auch so ein bisschen die Klingonen so als Synonym für die Russen und so weiter, weiß ich nicht, vielleicht, ob sie das noch lustig fanden. Egal. Aber jedenfalls, das war der erste Star Trek-Film, der gezeigt wurde und hatte halt einen großen Erfolg. Also, in einer anderen Szene des Films, als Uhura und Chekhov eben durch San Francisco irren und dann halt eben die USS Enterprise finden, ne? Da fragen sie halt so rum, hey, wissen Sie, wie spät es ist? Da sagt dann ihnen eine Passantin endlich tatsächlich die Uhrzeit. Und diese Passantin, schöne Geschichte, diese Passantin ist nur im Film, weil sie Geld brauchte, um ihr abgeschlepptes Auto bezahlen zu können. Der Wagen wurde nämlich abgeschleppt, weil er in einer Zone stand, die gesperrt war für Filmarbeiten. Also sie kommt zurück von ihrem Termin, was auch immer das war, ihr Auto ist weg, sie findet raus, dass der abgeschleppt wurde, weiß, ah, hier ist ein Filmteam, da ist sie zu den Star Trek Leuten von dem Filmteam hingegangen und hat gesagt, Leute, mein Auto ist abgeschleppt worden, das kostet mich jetzt ein bisschen was, ich will hier arbeiten, gib mir mal Arbeit, ich brauche Kohle. Und da haben die tatsächlich gesagt, witzigerweise drehen wir hier was, wo halt einfach nur so ein paar Passanten angesprochen werden konnten, da ist eigentlich kein Text eingeplant, was haben sie denn für eine Idee? Und da hat diese Frau gesagt, die soll mich fragen, wie spät es ist. Und da haben die diese ganze Szene umgemodelt, weil die haben irgendwas anderes gefragt in der Originalversion. Und sollten dann fragen, wie spät es ist, halt diese Passantin. Und dann hat die sich auch noch einen Text zurechtgelegt, so was sie dann jetzt sagt und bla bla und sowas. Und hat es gemacht und hat ihre Kohle gekriegt.
Vom abgeschleppten Auto zum Filmstar.
Genau, naja, Filmstar. Also hat diese eine Szene, wo sie halt sagt, ja, es ist jetzt 13.05 Uhr oder was auch immer. Und dann hat sie ihre Gage gekriegt, sofort.
Und hat das Auto ausgelöst. Und hat
ihr Auto abgeholt.
Geil.
Noch ein Funfact direkt aus einer Szene, McCoy und Pille. Gehen ja zu einer Firma, um dort transparentes Aluminium zu besorgen. Ne? Weil die Wale beamen sie ja rauf in das Raumschiff. Und
da brauchen sie eine Wanne.
Da brauchen sie quasi eine Badewanne. Transparentes Aluminium gibt es ja 1986 noch nicht. Der Computer in der Szene, also sie gehen in diese Firma und sagen, Hallöchen, wir sind der und der. Und so, ey, wir haben da mal eine Idee, wir hören uns das gleich an. Und zeigen dem halt, ne, was es so alles geht. Ne? Und der Typ flippt halt aus, wie wir gleich hören werden. So, oh, geil, geile Idee. Da wird ja ein Computer benutzt. Weißt du, was es für ein Computer ist?
Ich weiß nur noch, dass er in die Maus reinspricht.
Ja, hören wir gleich. Gut, dass du es schon mal vorher sagst. Er spricht ja gleich Computer. Eigentlich sollte in dieser Szene einer der berühmtesten Homecomputer der Welt zu diesem Zeitpunkt zu sehen sein.
Commodore oder was?
Genau, der Commodore Amiga 500. Mhm. Die Produzenten haben gesagt, okay, hier machen wir ein bisschen Product Placement und sowas, voll geil und so. Hier, was ist denn gerade der beliebteste Heimcomputer? Ja, ist der Amiga. Haben sie bei Commodore angerufen und haben gesagt, ey, schick mir mal ein paar so ein Dinger, wir wollen die im Film haben. Mhm. Commodore hat gesagt, nein, danke.
Echt, die sind ja bau.
Wollen wir nicht, viel Spaß bei eurem Film. Aber wir haben ja die Szene jetzt gelesen. Wir wollen nicht, dass unser toller Computer da lächerlich gemacht wird und quasi gesagt wird, das ist ja vorsintflutlich. Und das wollten sie nicht. Haben sie gezickt, haben gesagt, nee, kriegt er nicht, durfte er nicht benutzen. Kein Amiga von uns, darf nicht im Film sein.
Sehr spaßfrei.
Ja, also hat man sich an Steve Jobs wieder gewandt und sein Team hat gesagt, du Steve, hast du ein bisschen was rumzustehen, was können wir denn jetzt da nehmen? Und hat
er gesagt, ich hab einen Apple.
Hat er gesagt, hier Apple Macintosh Plus, nimmt er den der ist dann drin anstatt der Amiga. Schöne witzig. Szene, wir hören und wir sehen es ja auch ein bisschen hier, wenn er dann so auf dem Keyboard rumtippt, ne, so ganz, diese ganzen Symbole. Genau. Und du weißt eigentlich, er tippt nur Bullshit ein, ne? Aber man soll halt denken, so wie schlauer ist und er ist ja so aus der Zukunft und so weiter. Und der Chef der Firma freut sich. Tolle Szene mit Scotty und Pille. Ja. Alle schon tot. Ich weiß nicht, ob der Schauspieler, der den Chef gespielt hat, noch lebt, aber ansonsten alle schon tot. Tolle Szene, wir hören rein.
Vielleicht kann der Professor mal an Ihren Computer.
Bitte.
Geht dahin, setzt sich.
Computer? Computer?
Oh. Keine Spracherkennung. Also nimmt er die Maus, nimmt die Maus und denkt, das ist ein Mikrofon.
Hallo, Computer.
Das da ist die Tastatur.
Das heißt die Tastatur.
Tastatur. Wie rückständig.
So, bisschen Knöchel knacken und auf die Tastatur hacken.
Stimmt.
Und dann, guck mal, er tippt ja irgendeinen Scheiß dann. Ja. Das ist einfach nur so klick, 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 klick. Und diese ganzen Symbole, die auftauchen, wo du halt weißt, totaler so hat Unsinn. Ja gar kein Computer funktioniert. Genau. Also tipp, 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 tipp irgendwas rum. Der James Doohan. So, fertig. Und jetzt flippen sie aus. Also eher der Chef von der Firma.
Was ist das denn? Die Zeichnung am Computer.
Transparentes Aluminium?
Na, ist das nicht eine tolle Sache?
Aber es würde Jahre dauern, um die Dynamik dieser Matrizen herauszufinden. Aber es würde sie so reich machen, dass sie sich alle ihre Träume erfüllen können.
Also ist das jetzt wertvoll für Sie? Oder soll ich einfach alles wieder löschen?
Nein, 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 nein. Jetzt nicht, Madeleine.
Gestört. Nee, jetzt nicht, Madeleine. Und wieder raus, die Sekretärin oder wer auch immer das ist. Ja, genau. Also soll reichen. Das Ding ist ja halt,
Computer.
Die Szene endet ja damit, ne, dass dann halt eben Pille eben Scotty beiseite nimmt und sagt, du, aber das können wir doch nicht machen, weil
auf
das,
die Zukunft Einfluss ja, nehmen.
Wir können doch nicht auf die Zukunft, also das geht ja doch nicht und so. Und dann sagt er, damit wird das ja gelöst in dem Film. Na, er kann doch auf seinem Mist gewachsen sein. So.
Ja,
weißt
ja
du, da hast du bei Zurück in die Zukunft halt die ganze Zeit gehabt, bloß kein Grashalm verbiegen, ja, weil du könntest ja das gesamte Raum-Zeit-Kontinuum zerstören. Und hier ist es halt einfach nur so, ja, es kann doch auf seinem Mist gewachsen sein. Das ist ja kein Problem und so. Und dann machen sie es halt einfach. Und das ist, macht den Charme dieser ganzen Sache aus. Fand ich jetzt nochmal zum Ende nochmal so ein schönes Beispiel halt auch für den Umgang dieses freundlichen Films eben mit Zeitreisenproblemen und überhaupt dieser ganze Ansatz,
du, da Spaß zu haben. Das ist ein gutes Beispiel, das ist, beschreibt diese Leichtigkeit, ne? Was genau du auch sagst, feel good, du machst den an und kriegst gute Laune, weil er so genau nett ist.
Genau. Also, das Budget des Films belief sich damals auf, so jetzt überleg mal.
Das Budget, was sie zur Verfügung gestellt
bekommen haben? Um den Film zu drehen, nicht die Werbekosten, sondern halt um den Film zu drehen.
Okay, also ich glaube, sie hätten alles bekommen, was sie gewollt hätten, weil die Reihe war ja schon sehr erfolgreich.
Ja, ja.
Aber das Budget war für den Film 1986 nicht so hoch. Ich sag mal, Special Effects gibt's auch, 30 Millionen.
Nicht schlecht, Herr Mayer, nicht schlecht. 26 Millionen.
Cool.
Sehr gut. Gut, gut hergeleitet, gut zusammengereimt. 26 Millionen damals, umgerechnet knapp 73 Millionen Dollar wären es 2023, was auch nichts ist.
Ist günstig immer noch für einen Blockbuster. Wirklich,
also so ein Special-Effects-Film, heutzutage kosten es auch Star-Trek-Filme, wenn sie noch produziert werden, auch so 150 bis 200 richtig Millionen Dollar. Und eben halt umgerechnet 73 Millionen heutzutage dafür auszugeben, ist wirklich nicht viel. Also 26 Millionen hat er gekostet. Das weltweite Einspielergebnis.
Der war erfolgreich mit
Sicherheit. Der war erfolgreich. Aber denk dran, das ist nicht diese Blockbuster-Dimension, die wir heutzutage haben. Aber
ich sage
aber,
er hat trotzdem 110 Millionen eingespielt.
Auch wieder nicht so schlecht geraten, Herr Mayer. Weltweites Einspielergebnis 133 Millionen Dollar. Lalala.
Das wäre?
Inflationsbereinigt 371. Auch gut.
Ja.
Gut. 371. Gut, da würden jetzt Leute wie James Cameron oder
ja, andere, ja,
so aus dem Marvel-Universum, die würden sich dann anhören müssen, du kriegst nie wieder Arbeit.
Aber ich hätte gedacht, dass er noch ein bisschen erfolgreicher war.
Aber 133 war
ist top, ja,
sehr, sehr erfolgreich für die damalige Zeit. Star Trek war ja trotz der Popularität trotzdem immer noch so Nischen-Sci-Fi. Ne? Es gab halt immer Leute, die gesagt haben, nee, krieg lieber Star Wars oder nee, Weltraum-Schießfilme interessieren mich überhaupt nicht. Und da sind aber dann halt auch andere Leute reingegangen, weil die Leute ja aus dem Kino kamen und meinten, du Oma,
guck dir den
an. Findest du lustig, weil die sind in San Francisco in der Jetztzeit. Wie in der Jetztzeit? Ja, geht auch um Buckelwale. Bist du bescheuert? Hast du wieder getrunken heimlich? Nein, komm mal mit, ist der neue Star Trek-Film.
Cool.
Dieser Erfolg hat ihm halt eben auch diese ganzen Fortsetzungen gesichert. Es war klar, dass sie weitermachen können.
Bis heute auch mit der neuen Besetzung, ne?
Mit der neuen Besetzung, die jetzt natürlich leider gerade brach liegt und die versuchen das nochmal aus dem Boden zu stampfen und wieder weiterzumachen.
Ja, bitte.
Simon Pegg, weil mir haben die auch gefallen. Ja. Ich fand die auch gut. Haben mehrere Oscar-Nominierungen gekriegt für die beste Musik, für die beste Kamera, für den besten Sound, die besten Soundeffekte und natürlich für die besten Spezialeffekte sind sie nominiert worden. Dann haben sie auch von so mehreren kleinen, so Saturn und Genesis Awards und also diese kleineren Fantasy- und Science-Fiction-Organisationen haben die dann auch zum besten Film des Jahres gekürt, weil die eben halt auch verstanden haben, dass es halt einfach ein Feel-Good-Film ist, der halt die Achtung und den Erfolg verdient hat. Star Trek, zurück in die Gegenwart, Star Trek 4. The Voyage Home hat sich völlig zu Recht einen Platz in unserer Liste verdient. Unsere Nummer 36 bei den besten 100 Filmen aller Zeiten. Wir freuen uns über das Feedback. kontakt@podcast-1.de. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es hat mir Spaß gemacht. Danke, Herr Mayer.
Danke, Herr Kuhlmann, für diese
Ausführung.
Doch wieder sehr aufschlussreiche Sendung.
Wir sind quasi wie die Sesamstraße. Man hat Spaß und lernt noch was. Beim nächsten Mal auf Platz 35, da geht es um einen Film, der an Superlative nicht zu überbieten ist. Es ist ein Gewinn an den Kinokassen und bei den Oscars. Jeder Tipp, den ich noch geben könnte, würde sofort dafür sorgen, dass alle wissen, welcher Film gemeint ist. Deswegen halte ich eher meine Klappe. Eins sage ich aber noch, der ist so erfolgreich geworden und so packend und spannend, obwohl jeder Mensch wusste, wie er ausgehen wird.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.